Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Und jetzt der Alles-außer-Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unserem heutigen Podcast Alles-außer-Corona. Es begrüßen Sie ganz herzlich Michael Nirvarani.
Guten Morgen.
Klaus Eckel.
Guten Abend, ausnahmsweise aus Wien.
Und Omar Sasam, schönen guten Morgen aus Stadlau. Klaus, wo bist du?
Warum trinke ich ein Glas Wein? Weil das ist eine Tradition, dass ich das nach jeder Vorstellung mache. Und ich hatte heute, gleich nach dem Lockdown, hat mir der Bürgermeister Ludwig ein Engagement im Stadtsaal organisiert. Ich bin dem Bürgermeister hier erst sehr dankbar.
Ja. Und entschuldige bitte, dass ich die Moderation an mich gerissen habe. Nachdem der Lockdown vorbei ist, wollte ich einfach nur einmal noch wissen, wie das ist, falls es nie wieder einen gibt. Somit vielen Dank, Nia, dass ich das mal probieren durfte.
Sehr gerne, selbstverständlich. Wie du siehst, dass du es jetzt selbst gemacht hast, es ist wirklich keine Kunst. Ne?
Aber es macht wahnsinnig Spaß. Man hat so ein bisschen Zügel in der Hand.
Wir könnten mal Siri moderieren lassen am Anfang, oder?
Ja, stimmt.
Kann die Siri von sich aus, hat die eine eigene Meinung?
Nein, die fragt Alexa.
Ja, aber du kannst hier. Wir könnten mal einen Podcast machen, Siri, Alexa, und gibt es noch ein drittes System?
Wer ist Alexa, die dicke Cousine von der Siri?
Wir brauchen noch eine dritte, dann können die zu dritt den Podcast übernehmen, wenn wir auch wieder. Ich glaube, wenn diese Algorithmen funktionieren, dann kennen die uns mittlerweile so gut, dass die unsere Gespräche fortsetzen können. Man sagt ja zum Beispiel bei Verstorbenen, da gibt es diese tolle Black Mirror-Folge, wo einer stirbt und dann diese ganzen Daten, die auf Facebook, Twitter und so weiter eingegeben hat, wieder einem Rechner weitergegeben. Und dann schafft sich die Frau, die Witwe, hat dann einen Mann, mit dem sie weiter kommuniziert, der eigentlich den gleichen Blödsinn sagt, den der die letzten 30 Jahre gesagt hat. Und das ist ja... Vielleicht könnte das bei unserem Podcast auch funktionieren. Also,
ich glaube, bei uns Männern hat es der Algorithmus leicht, weil Männer ja hauptsächlich Blödsinn machen.
Bei uns heißt es dann, hey Sebastian, wie wird das Wetter morgen?
Ja, also vielleicht kurz zu Beginn, du musst moderieren.
Wie geht's euch? Es ist wirklich einfach.
Ja, es ist nicht ganz jeder.
Wie geht's euch, Burschen?
Also ich habe heute Geld verdient und das ist für mich ein sehr, sehr außergewöhnliches Gefühl. Das habe ich schon. Ich bin diese Schmarotzer-Dasein jetzt eigentlich schon so gewohnt, dass es mich echt überrascht, wenn ich einmal von eigener Tasche lebe.
Wie war die Stimmung in der Vorstellung? Es mussten alle Masken tragen?
Alle mussten Masken tragen, 90 Minuten durch. Und die Stimmung war eigentlich sehr gut, weil ich thematisiere das gleich am Anfang, dass wir alle in einer Situation hängen, in der wir nicht hängen wollen, aber wir machen jetzt gemeinsam das Beste draus. Und wenn du das irgendwie charmant, finde ich, am Anfang so einleitest, dann gehen die Leute mit. Also ich finde ja ganz lustig, seit der Pandemie, die Stimmungen sind viel besser als vor der Pandemie. Also ich finde mit Masken, Pausen, ohne Pause, ohne Getränke, ich möchte, dass sogar nach der Pandemie die Leute weiterhin Masken tragen.
Ja. Na, ich glaube, es hat mit Wertschätzung zu tun, dass du dann plötzlich einen Abend hast, der nicht mehr ganz so selbstverständlich war. Aber die letzten 3 Wochen war er nicht möglich und jetzt ist er eben doch möglich. Ich glaube schon, es ist was Besonderes geworden. So wie es für uns auch besonders ist, dann auf der Bühne stehen zu dürfen.
Ja, absolut. Vor allem, ich glaube, wir bekommen ja schon gesagt, es ist ein kurzes Luftholen. Also wir sind untergetaucht, es ist kurz so, dann schwimmen wir wieder weiter.
Na, das Problem, bei Corona kriegt man eh nie Luft und jetzt kriegen wir kurz Luft.
Ja, Also ich glaube, dass Omikron am Weg ist, die Delta-Variante abzulösen und die nächste Welle fängt im Jänner an und wir sind dann wieder im Lockdown. Das habe ich halt gelesen in der Zeitung.
Also du sagst Jänner, ich sage jetzt Anfang Februar, jetzt bin ich mal optimistisch.
Ja, auch schon wurscht eigentlich, ja. Weil es dauert ja dann bis Mai.
Ja, aber wir haben ja noch dieses Mini-Mini-Glück und zumindest gibt es ein, zwei Erkenntnisse, dass es vielleicht nicht ganz so krankmachend ist. Und um das geht es ja in Wahrheit. Was löst es ja bei uns aus? Dass wir das alle haben, werden, ist ja schon fix, aber wie schlecht geht es uns dann? Und da habe ich noch eine Mini-Hoffnung, dass wir das weghusten kurz. Und
also ich glaube, das große Glück ist aber, dass es anscheinend nicht zu wesentlich schlimmeren Krankheitsverläufen führt. Das wäre ja meine Horrorvision, dass wir jetzt, was jetzt heißt tatsächlich, verzeihen Sie, jetzt muss ich wieder dazwischengreifen. Jetzt heißt es alles außer Corona und wir hängen schon wieder fest, aber meine größte Sorge wäre, dass wir dann ein Virus haben, das noch ein bisschen ansteckender ist oder schlimmere oder eben noch schlimmere Verläufe auslöst. Ansteckender ist es ja. Das ist, glaube ich, das Glück, das, wo ich versuche, das Glück zu sehen, zu sagen, die Verläufe dürften anscheinend nicht wahnsinnig viel schwerer sein, sondern ähnlich wie derzeit.
Wobei man das eben noch nicht genau weiß, weil da muss man noch zwei, drei Wochen warten.
Das ist noch ein bisschen früher.
Du, es gibt Leute, die wissen nichts und gehen mit dem Unwissen auf die Straße. Von dem her können wir innerhalb eines Podcasts auch Unwissen verbreiten.
Ja.
Also Unwissenheit schützt nicht vor Meinung.
Ja. Das ist ein wunderbarer Titel.
Torheit schützt vor Meinung nicht. Das ist sehr schön.
Ja.
Unwissenheit schützt nicht vor Meinung, ja. Ja. Jetzt hängst du nicht. Achso, nein, du hängst gar nicht.
Nein, ich habe euch nur fasziniert zugehört.
Ja.
Oma, du moderierst.
Ich moderiere, ja. Wir haben heute haben wir uns, hat sich der Nia ein Thema überlegt, mit dem wir uns befassen wollen. Nia, ich finde das sehr spannend, was du da formuliert hast. Bitte sag du.
Also meine Überlegung ist ein bisschen früh fürs Thema. Ich leite das Thema immer erst nach 12 Minuten ein. Und
nicht entschuldige, wir haben 57.
Ja. Ja. Ja, ist ganz wie du willst, ganz wie du willst. Es gäbe ja noch so viele Themen, wie zum Beispiel das Interview vom Nehammer, Corinna Milborn vom Privatfernsehen und vom ORF, der Armin Wolf, fahren zum neuen Bundeskanzler in ins Kanzleramt im Dollfuss-Zimmer, wo der Dollfuss gestorben ist, weil man ihn umgebracht hat. Und dort wird dieses Interview gemacht, was ich irgendwie sehr makaber finde eigentlich.
Ja.
Wenn ich jetzt ein Interview geben soll als neuer Burgtheaterdirektor, sag ich auch nicht, wissen Sie was, treffen wir uns im Zimmer, wo sie Josef Meinrad weggerissen hat. Aber bitte.
Ja, ich eröffne die Praxis, dass Paracelsus gestorben ist.
Ich war fasziniert, dass er Nehammer, er hat mir das leicht Literisches, also ich finde trotzdem, zu dieser Meinung stehe ich, also für mich ist eine gewisse Erholung zu Sebastian Kurz. Also ich finde es angenehm auf alle Fälle, aber ich war erstaunt, wie genau er gewusst hat, wie Dollfuss ermordet worden ist, mit zwei Schüssen. Ich glaube, er hat das relativ genau beschrieben. Also da merkt man seine alte Soldatenkarriere, der ist... Da weiß er Bescheid. Also da kannst du ihm nichts erzählen. Wie wer erschossen worden ist, da dürfte sich gut auskennen.
Ja. Aber bitte klärt uns, die wir das nicht gesehen haben, gerne auf. Vielleicht gibt es noch einige, ich habe das nicht gesehen. Das war ein Interview, das dort stattgefunden hat, oder wie?
Ja, das war das? Ja, also das war das erste Interview mit dem Kanzler. Und er hat
die Mikros vergessen.
Und sie haben offensichtlich, der Ton war entsetzlich schlecht.
Ich glaube, sie haben unser Equipment.
Wir haben unser Podcast.
Die haben sie unser Podcast-Equipment ausgeborgt. Der ORF hat mich angerufen und gesagt, Herr Nehammer, bitte, wir brauchen für den Ton im Bundeskanzleramt. Wir haben es am Sonntag, wir bringen es wieder zurück bis Montag.
Sie haben ein Foto gesehen vom Nia mit einer Mikrofonangel, der weit hinter der Kamera steht. Und super also, gemacht.
Gesehen, ich bin unterm Tisch, glaube ich, immer zum Nehammer, dann zum Ohren und zum... Dann war ich natürlich abgelenkt, weil ich bin ja unterm Tisch gesessen.
Ja, aber hast du gut gemacht. Man hat später gut verstanden.
Ja.
Aber glaubst du, dass irgendwann der Armin Wolf auch neben einem Wegscheider sitzt und dass die gemeinsam den Bundeskanzler befragen? Ist es jetzt die Zukunft von Fernseh-Joint-Ventures, die wir uns da jetzt geben müssen?
Der Wegscheider versteckt sich ja hinter dem Begriff Satire. Ja.
Ja. Mhm. Er missbraucht ihn.
Ja.
Kann man nicht eine MeToo-Debatte gegenüber, kann die Satire als juristische Person nicht sagen, dass der Wegscheider sich ihr gegenüber übergriffig verhält?
Ja.
Weil er missbraucht sie. Also man könnte.
Ja, man sollte ihn anzeigen wegen Satiremissbrauch.
Ja.
Er ist überhaupt ja. nicht lustig. Es ist auch nicht gescheit. Er spielen kann er auch nicht. Er hat keine originellen Gedanken.
Ich finde, der Kasperl spielt ganz gut.
Diese Figur, der spielt sehr gut.
Der Kasperl spielt ihn an die Wand.
Der spielt ihn an die Wand, ja. Das ist das Problem. Man müsste den Kasperl wegstellen, diesen Holzkasperl, weil der knallt dann, ihn an die Wand. Auch
der ist der Wegsteller.
Das ist der Wegsteller.
Das ist der Wegsteller.
Heute wieder der Wegscheißer.
Aber siehst du, das war ja irgendwie genau der Gedanke von einem Buch. Stell dir mal vor, diese Figur, dieser Kasperl, hätte eine Seele. Und das wäre ein wissenschaftsgläubiges Wesen, eine wissenschaftsgläubige Puppe, gefangen in einer stummen Puppenform. Also kann sich halt nicht äußern und denkt sich, warum muss ich jede Woche mit dem Trottel
ja.
schon seit 3 Jahren auftreten?
Ja.
Und sie kann sich nicht wehren. Mir tut die Puppe so leid.
Ja. Es ist wirklich traurig. Also
bei solchen Figuren, das habe ich mir schon oft überlegt, vielleicht ist es ja auch so wie bei Donald Trump, habe ich immer darauf gehofft, und auch beim Wegscheider und wahrscheinlich, das kann man bei vielen Leuten, dass die irgendwann die Maske runterreißen und so wie bei dem Film Die Welle und sagen, ich wollte schauen, wie lang geht der Schmäh eine?
Also
wie
ich dachte, lange? Du sagst, ich bin's, Corinna Milborn.
Ja, das auch vielleicht, ja. Aber das wäre doch mal ganz schön, wenn so jemand dann sagen wird, ich habe mir nicht gedacht, dass ich mit diesem Irrsinn noch immer Fans.
Das wäre cool, oder dass er die Maske runterreißt und sagt, herzlich willkommen bei Versteckte Kamera. Das wäre doch fein. Ja. Ja.
Willkommen, oder der Nier rein, und sagt, der Nier steckt hinterm Wegscheider und sagt, willkommen bei alles außer Corona.
Willkommen bei Versteckte Intelligenz.
Das wäre sehr. Aber das wäre ein großartiges Satireprojekt in Wahrheit, oder? Glaubt ihr nicht?
Ja, ja, aber ich finde die Frage eh spannend. Ist das Satire? Und es war ja bei Böhmermann damals die Frage, was darf die Satire alles? Aber die Frage ist, was ist alles Satire? Und ist Satire nur dann Satire, wenn sie lustig ist? Weil das ist es ja nicht. Ich habe diese Wegscheider-Kommentare fand ich ja noch nicht lustig.
Nein, lustig aber gemeint? Ist ja auch nicht gescheit. Ja. Oder es ist ja auch nicht, er plappert einfach nach, was Verschwörungstheoretiker sagen. Er schreibt sich einfach aus den Zeitungen, ich weiß auch nicht, also er schreibt einfach das FPÖ-Parteiprogramm ab und mischt es mit ein paar Verschwörungstheorien.
Aber um es ein bisschen in Schutz zu nehmen, ja, entschuldige, wenn ich dich jetzt unterbreche, was da gesagt wird, sind in Wirklichkeit Gedanken und Gedankengänge, die wir alle gerne hören würden, die wir alle gerne glauben würden, und nach wie vor wäre es total schön, um das einmal zu verteidigen, weil es ist ein menschlicher Gedankengang. Es wäre total schön, wenn es so wäre, dass das alles ein Blödsinn ist, dass wir die Augen aufmachen und in der Früh draufkommen, stimmt, war alles nur ein blöder Traum, alles ein Schaß. Das wäre der schönste Gedanke, und deswegen, ich verstehe, dass man diesen Gedanken grundsätzlich hat. Ich verstehe allerdings nicht, wenn man ihn instrumentalisiert. Das ist die Schwierigkeit.
Ich glaube, diesen Gedanken hat er nicht einmal. Das ist ja an sich ein schwieriger Gedanke. Den muss man ja, da braucht man ja die kognitive Energie, um diesen Gedanken zu fassen. Die hat er ja, glaube ich, kaum. Es ist einfach die Tatsache die, dass man natürlich eine Nummer machen kann über einen Verschwörungstheoretiker. Nur es gibt keinerlei, und deshalb ist es, glaube ich, nicht Satire, weil es keinerlei Überhöhung gibt. Ja. Keine Zuspitzung gibt.
Es ist die Übertreibung, fehlt, finde ich auch.
Ja, es fehlt eine Idee. Er darf es natürlich machen, finde ich. Also, ich finde nicht, dass man das verbieten sollte. Aber es ist natürlich keine Satire. Nicht? Also es ist.
Also ich glaube, dass der Drogenlieferant, der früher den ORF bedient hat, zu Servus TV gewechselt hat.
Ja, definitiv.
Ich glaube, das ist die Lines.
Es ist nämlich weder Comedy.
Im Salzburger Land sind da auch die Immobilienpreise höher, da sind die Drogenpreise, da hat er mehr verdienen können. Und deswegen
es ist
hat
einfach auch das viele Red Bull, verstehst du? Das
ja, ist ja nicht so. Mal, Kokain plus Red Bull, was soll denn da rauskommen?
Na, es ist nämlich, es ist ja auch nicht Comedy, ja. Also es ist ja auch nicht alles Satire, was ich mache, sondern vieles ist einfach leichte, seichte Unterhaltung. Aber auch das ist es ja nicht. Es steckt ja keine Idee dahinter und so. Also es ist.
Aber der war mal im Hungerstreik, hast du es gelesen?
Lang genug.
Ja, er war im Hungerstreik einmal, um seinen Regionalsenat durchzusetzen. Also
ja, ich glaube, der hat einfach nur einen Zorn auf den ORF und auf die SPÖ. Und,
aber den hatten wir alle schon einmal.
Ja.
ist einer von uns. Ich habe von Zorn auf die SPÖ und sehr viel Zorn auf ORF, ja. Und wurbel deswegen nicht vor mir her. Das ist noch keiner.
Sehr gut, genug über den intellektuellen Müll geredet. Kommen wir zu unserem Thema, ja?
Ja, du hast die Frage was Spannendes gefragt. Ich fand die Frage nämlich wirklich spannend.
Ja, warte mal, jetzt muss ich mal schauen, weil.
Ich schaue selber.
Ja, schau mal nach.
Ich schaue nach, was sie war.
Die war spannend, aber nicht merkwürdig.
Es war die Frage, es hat was mit Lernen zu tun gehabt. Lernen und.
Was bringt mein Vorschlag, Themenvorschlag für heute ist, was bringt einem mehr, in einem Gespräch Recht zu haben oder vom Gegenteil oder überzeugt zu werden, beziehungsweise etwas dazu zu lernen. Also wovon habe ich als Mensch mehr, habe ich mehr davon, wenn ich Recht habe in einem Streit oder wenn ich was dazu lerne?
Ja, sehr spannend.
Weil ich widerlegt werde zum Beispiel.
Die große Frage ist einmal, wann war der Moment zum Beispiel, wo du dich erinnern kannst, dass du jemanden überzeugt hast? Kannst du dich an das letzte Beispiel erinnern, wo jemand mit der Meinung A mit dir diskutiert hat, felsenfest von Meinung A überzeugt war, dann hat er mit dir gesprochen und dann kam die große Glühbirne über seinem Haupt und er hatte beim Rausgehen aus dem Lokal, weil mit dir sitzt man da meistens im Lokal, Meinung B. Wann ist das letzte Mal passiert, dieses Glücksgefühl?
Heute Nachmittag. Ich bin zum Gipfel gefahren und der Taxler wollte über die Zeblitz gossen. Und ich habe ihm gesagt, nein, ich glaube, es ist besser über die Barbara gossen. Und er hat gesagt, okay, gut. Und ich habe gedacht, schau, ich konnte jemanden überzeugen davon, dass ich recht habe. Dann habe ich das letzte Mal wirklich jemanden davon überzeugt und hatte ein Glücksgefühl. Naja,
das ist schon die Erinnerung. Woher weißt du, dass du recht hast? Du weißt es ja oft nicht. In einem Streitgespräch hast du ja oft vielleicht recht und merkst es gar nicht, weil du vielleicht in dem Gespräch gar nicht der bist, der sich durchgesetzt hat. Und am Ende des Gesprächs hast du zwar vielleicht recht, aber das Gespräch hat dann trotzdem der Lautere, der rhetorisch Begabtere für sich entschieden.
Und naja, man muss immer, glaube ich, auch dazu sagen, oder man muss, diese Überlegung ist theoretisch so schwer anzustellen, weil manchmal kann einem ja tatsächlich, ich glaube, das war der Cicero, der das bewiesen hat, nur die Rhetorik dazu bringen, dass man den anderen überzeugt und nicht der Inhalt. Ja. Also ich glaube, das ist auch das große Problem bei so eben jetzt diesen Demonstranten und Verschwörungstheoretikern und etc., dass ja die gewinnen ja nicht mit Inhalt, sondern nur mit der Rhetorik. Auch wenn es eine sehr primitive wäre, ist ja egal jetzt, aber du kannst jemanden ja mit reiner Rhetorik überzeugen.
Ja.
Und dann ist der Unterschied dazu ist aber, die zweite Seite wäre die, dass du jemanden sozusagen inhaltlich überzeugst.
Ja.
Ohne dass du jetzt rhetorische Kniffe anwendest. Die Frage ist, ist das überhaupt möglich? Muss ich die Wahrheit nicht als Lüge verpacken, damit sie geglaubt wird?
In manchen Fällen sicher. Du brauchst manchmal ein trojanisches Pferd. Die Frage ist aber auch, ist der, der sich
jetzt, dass du mit Wohlmittel bekämpfst.
Ja, richtig. Ein Trojaner, sehr schön.
Ein Trojaner, ja.
Genau. Und ist jetzt die Frage, wenn sich jetzt jemand intensiv mit einer Materie beschäftigt hat und obwohl er sich intensiv beschäftigt hat, auch das kommt ja vor, hat er zum Beispiel bei einem bestimmten Thema Unrecht und der andere hat sich überhaupt nicht beschäftigt und hat aber zufällig Recht. Und die beiden diskutieren. Ist der, der Recht hat, dann der Gescheitere oder eigentlich der Trottel?
Aber darf ich jetzt kurz ein Beispiel noch bringen?
Ja, bitte.
Nehmen wir zum Beispiel eben genau die Impfgeschichte her. Ja?
Ja.
Jemand sagt, diese Impfung ist dazu da, dass die Menschheit gleichgeschalten wird. Es werden uns Mikrochips und Nanopartikel implementiert, die dann mit dem 5G-Netz verbunden werden.
Ja.
Da ist, mit der Wahrheit kann man den Menschen nicht überzeugen, weil die Wahrheit ist, dass man einfach da sagt, nein. Das ist die Wahrheit ist, nein.
Ja.
Jetzt muss ich eigentlich, entweder brauche ich das, ich kann mit der Wahrheit, kann ich überhaupt nichts.
Jetzt brauchst du eine Urmittel.
Entweder einen rhetorischen Kniff.
Ja.
Oder sozusagen so gute inhaltliche Argumente, dass mir das Gegenüber nachher sagt, ah ja, siehst du das, nicht 5G, so es reicht ja 2G. Oder was auch immer, ja. Also es geht eigentlich gar nicht mit der Wahrheit. Mit der Wahrheit kann ich eigentlich niemanden gewinnen.
Aber da sage ich dir, frage ich mich, ob jetzt nicht da der Zugang der ist, den ich aus der Kindermedizin habe. Weil ja, wenn du einem Kind, dem du jetzt in einen Abszess hineinschneiden musst, und das musst du, das ist jetzt nicht diskutabel, da kannst du nicht drüber diskutieren, das ist ein Abszess, und wenn du den nicht eröffnest, dann wird der größer, größer und es wird immer schlimmer. Das Kind kannst du ja nicht überzeugen. Und jetzt ist die Frage, und das ist jetzt vielleicht die Brücke, die Impfpflicht, du musst das Kind festhalten und dann trotzdem den Abszess eröffnen, was natürlich ganz schrecklich ist. Oder das Zweite ist, du musst das Kind versuchen, auf einer nicht rationellen, sondern emotionalen Ebene zu packen. Und das ist eben der Humor. Und
das, ich weiß, was du machen könntest, eine Abszesslotterie, wie bei der Impflotterie. Du kannst das
du Kind kannst mit
einem Abszess schneiden lassen, kannst was gewinnen.
Ja, aber weißt du, Belohnungssystem ist nie so gut, im Nachhinein zu sagen, du, als Erziehender brauche ich dir ja nicht erzählen, wie es ist, wenn du sagst, ich belohne dich für etwas.
Ich wollte zwei Sachen dazu sagen, die mir entscheidend scheinen. Erstens, also ich habe sehr viele Talkshows in meinem Leben geschaut und ich habe noch nie in einer Talkshow den Satz fallen gehört, egal ob englischsprachig oder deutschsprachig, wo einer gesagt hat, was Sie gerade gesagt haben, das bringt mich zum Nachdenken. Ich glaube, meine Meinung erodiert. Also ich glaube, Sie haben recht. Ich hatte Meinung A, aber ich glaube, Meinung B ist besser. Ich habe gefühlt 30 Jahre schaue ich Talkshows, habe diesen Moment noch nicht erlebt. Also
ich glaube, die Ingrid Thurnherr hat es gesagt, wie der Otto
Walkes. Das war aber eine sehr kleine Talkshow. Ja. Ich glaube, da hat sie nur aufgegeben, damit er nicht nochmal unten herumfuchtelt. Aber ich habe einmal in einem Programm das Bild gehabt, dass viele Diskussionen so sind, wir sitzen um einen Tisch herum, jeder macht seinen Mund auf, seine Meinung schickt er über den Aschenbecher, dort vermengen sie sich den ganzen Abend. Kurz am Ende vom Abend holt jeder Luft und holt seine Meinung wieder zurück und geht mit der nach Hause. Und so ist es meistens. Ja. Und ich glaube, Meinungsveränderung passiert irgendwie ganz langsam, muss ein Einsicht. Ich glaube, Meinung musst du, wenn du jemanden überzeugen willst, musst du es schaffen, dass er sich überzeugen kann. Wir lassen uns ganz selten von wem anderen überzeugen, sondern wir müssen die Chance haben, uns selber, wir haben das ja irrsinnig gern, diesen eigenen Erkenntnisprojekt. Ich bin auf was draufgekommen. Und da kannst du meiner Meinung nach, wenn du es, vielleicht ist es sehr diabolisch, aber ich glaube, es ist auch die richtige, ich habe zwei Leute, die kenne ich ein bisschen besser und die sind sehr impfskeptisch. Und dann schicke ich manchmal Videos, die nicht eindeutig impfgegen sind, Trotteln, sondern die ein bisschen das, was sie mir immer erklären, ein bisschen hinterfragen. Ja, also mit einer respektvollen Gegenmeinung. Und die werden nicht gleich am Morgen sagen, aha, das stimmt, aber ich denke mir, irgendwann gärt das vielleicht ein bisschen. Und diesen Gärungsprozess, den müssen sie aber selber machen. Genauso wie ich. Und was noch dazu kommt, dieser Fodeportismus ist ja, das kennen wir aus der Politik, wenn zum Beispiel ein Roter und ein Schwarzer in einer Talkshow sitzt und der Rote sagt zu dem Schwarzen, was der Kurz gemacht hat, das war Korruption. Und der Schwarze sagt, was sagt er sofort? Er sagt, ja, aber ihr damals, also ihr in Wien, ihr habt den ganzen Boulevard mit dem Feimann, ihr seid ja auch korrupt. Und damit bist du in diesem Wodebautism-Ping-Pong-Spiel. Und das kennen wir aber auch in Partnerschaften ganz gut. Wenn deine Frau zu dir sagt, du kommst immer zu spät heim, dann sagst du, naja, ich komme wenigstens heim. Also es ist sofort Gegenvorwurf. Und ich versuche zum Beispiel, wenn ich mit meiner Frau streite, was ihr auch mal vorkommt, sage ich immer, wir streiten jetzt, aber ohne Wodebautism.
Und ich würde das Wort nicht einmal verstehen, wenn du mir das sagst.
Ja, genau. Und meine Frau sagt dann immer, du verbietest mir immer Wodebautism.
Das ist wunderbar.
Das ist sehr schön. Du, aber ich meine, du hast gerade was sehr Schönes gesagt und das war eigentlich das Abstrahieren dieser Thematiken. Du sprichst ja trotzdem über etwas, was du nicht erlebst. Und was du gesagt hast, und ich formuliere es jetzt um, ist, eigentlich ist das Sinnvollste, und das ist jetzt wieder das, was ich von den Kindern oder in der Erziehung meiner Kinder immer wieder erlebe, du kannst reden, was du möchtest, wenn du es nicht vorlebst, hat das überhaupt keinen Sinn. Oder wenn sie so manche Erfahrungen nicht
selber machen,
bringt es überhaupt nichts. Das meine ich ja.
Und wir leben sie ja hier vor.
Das leben wir vor und somit haben wir aber den Teil auch getan. Wir haben uns für was entschieden, wir haben uns impfen lassen, wir haben uns für einen Lebensstil entschieden und alles andere können wir jetzt auch nicht ändern. Aber wir können trotzdem sagen, wir sind gesprächsbereit, informationsbereit. Ich habe die dritte Impfung auch vor kurzem bekommen und
ja, aber ich glaube, das möchte ich noch sagen, ich glaube natürlich, in der Diskussion funktioniert viel meiner Meinung nach über diese Psychologie der Aufmerksamkeit. Es ist dieses Scheinwerferlicht, und das hast du ja nicht nur bei der Impfung. Ne? Wenn Leute spüren, sie kriegen einen Scheinwerfer auf sich gerichtet, weil sie eine gewisse Haltung haben, ja. Und die ganze Gesellschaft jetzt gerade von ihrer Haltung ein bisschen abhängig ist. Wir sind alle abhängig von den Impfgegnern, was die machen in den nächsten 7-8 Monaten. Und deswegen diskutieren wir sie immer. Wie können wir sie erreichen? Was können wir sie mit ihnen machen? Wie können sie wir motivieren? Wir machen eine Lotterie. Wir machen Überzeugungsgespräche. Wir machen, weiß der Kuckuck, was da jetzt schon alles aufgeführt wird, ja? Man kann sich impfen lassen in einem Militärflieger. Man kann eh alles machen, ja, damit die irgendwie gewonnen werden. Aber die sagen, aber die wissen natürlich gleich, wenn sie jetzt sich die Spritze geben lassen, ist diese Aufmerksamkeit weg, weil das ist sowas wie wir, auf uns motiviert keiner mehr. Also wir werden nicht motiviert.
Schöner Liedtext von Annette Louisanne, geh mir weg mit deiner Lösung, sie wäre tot für mein Problem, finde ich einen sehr schönen
Satz. Ja, das ist so. Ja, das ist aber ein bisschen so. Das ist so. Dieses Scheinwerferlicht verlieren sie ab dem Moment, ab dem wir sie in die Impfstraße bringen. Und das wollen sie einfach nicht und deswegen das Scheinwerferlicht. Und wir drei sind beruflich oft genug im Scheinwerferlicht, deswegen lassen wir uns impfen.
Aber ich. 6 Millionen Kabarettist.
Du, ja. Aber und produzieren selber total
viel Vitamin D wegen Herrenlicht. Alle Impfgegner kriegen einen Abend im Globe.
Nein, auf Servus TV. Und den Abend führt der Herr Wegscheid. Du, vielleicht soll man sie einfach sterben lassen. Also ich bewundere ja den Mut, zu sagen, nein, meine Freiheit ist mir wichtiger als meine Gesundheit. Viele sind ja auch der Meinung, dass es gar nicht so schlimm ist. Haben wir eine moralische Verpflichtung, die jetzt noch sozusagen von ihrem Unglück abzuhalten eigentlich? Wäre es nicht gescheiter zu sagen, wir kaufen Betten, bilden Leute aus, machen alles auf und wenn es an Ungeimpften wegreißt, reißt man halt weg?
Ja, das hätten wir aber jetzt rein ethisch auch bei den Rauchern sagen müssen und hätten Raucher dann nicht mehr behandeln dürfen.
Nein, behandeln, nicht, dass man die nicht behandelt. Das darf nicht passieren. Natürlich werden sie behandelt, aber sie sterben ja trotzdem. 50% auf der Intensivstation sterben ja. Wir wollen ja vermeiden, dass Menschen auf die Intensivstation kommen. Das meine ich damit.
Aber wenn schau, das ist das Schwierige. Wenn du
Lungenkrebs kriegst, bin ich selber dafür verantwortlich. Ja. Ich verlange nicht von der Gesellschaft, dass alles zugesperrt wird, damit ich nicht an Lungenkrebs sterbe.
Der große Unterschied ist, wenn du eine rauchst, steckst du mich damit nicht an.
Nein, ich stecke mir die Zigarette an.
Genau.
Ja.
Nein, aber man muss ja ein bisschen aufpassen hier, da bin ich ein bisschen anderer Meinung als du, muss ich schon sagen. Also gerade bei denen, ich kenne jetzt nicht mehr sehr viele Leute, die sich impfen lassen, aber es gibt auch wirklich Leute, die haben wirklich Ängste vor solchen Dingern, die haben Angst vor Spritzen, haben Angst vor dem Körper und die haben einfach Angst davor und die sind jetzt keine Schwurbler und die haben natürlich auch Angst vor dem Tod, aber das ist für sie eine riesengroße psychische Belastung, das können wir uns drei jetzt nicht vielleicht so immer vorstellen, aber die beschäftigen es mehr und ich glaube, wir holen auch Leute nie ab, wenn wir sie diffamieren. Also ich glaube,
es ist ja keine Diffamierung. Sie haben ja keine Angst vor dieser Krankheit. Ich rede nicht von
den Leuten. Doch, sie haben Angst vor der Krankheit. Nein. Sie haben Angst auch vor der
Krankheit. Nein, ich glaube auch. Ich glaube, sie haben Angst.
Doch keine Angst vor der Krankheit.
Überhaupt. Ich glaube schon. Ich glaube, da würde es ganz viele Leute geben, die sehr wohl Angst vor der Krankheit haben, aber noch viel mehr Angst vor der Impfung. Und das ist ja das Dramatische. Was ist da schiefgelaufen in unserer Aufklärung? Was haben wir Mediziner möglicherweise verabsäumt? Dass wir nicht ausreichend aufgeklärt haben.
Ich rede, Entschuldigung, nicht von denen, die Angst vor der Impfung haben, weil sie sozusagen eine Nadelphobie haben oder weil sie halt doch irgendwie sozusagen psychisch so eine Konstitution haben, die eher sich fürchtet vor solchen Dingen. Die kann man ja auch überzeugen, die kann man ja auch unter Anführungszeichen behandeln. Ja. Das können Psychiater machen, Psychologen machen, ein gutes Gespräch mit dem Arzt. Ich rede ja von denen, die demonstrieren gehen und die sagen, ihr nehmt uns unsere Freiheit weg, das ist eine Diktatur, ich scheiße auf die Krankheit, das ist ja nur ein Schnupfen. Lass mal die doch einfach. Also sollen es doch einfach, wenn sie es halt weg haben. Also die spielen ja selber Roulette. Ja, also müssen wir...
Ja, aber du hörst von zu vielen, die dann tatsächlich auf der Intensiv landen und da ihre Meinung ändern. Und, ja, das ist niemandem zu wünschen. Und das ist eben manche Menschen, und da kann ich mich auch nicht ausnehmen, mich hat meine Frau manchmal auch vor mir selbst schützen müssen und sagen müssen,
mach das. Wie sie ihn von dieser kleinen Blonden runtergezerrt hat.
Mach das nicht.
Mach das nicht, die will dir nichts Gutes.
Doch. Genau.
Erstens wollten wir nicht so viel über Corona reden, das muss man einmal dazu sagen. Und zweitens, dass du vorschlägst, dass diese Entscheidung obliegt an den Ärzten, ja, und das kann man den Ärzten nicht antun, dass sie dann beginnen zu triagieren. Wie kommen die dazu? Also das ist immer das Grundproblem an der ganzen Sache. Ich würde aber ehrlich gesagt wieder zu dieser Streitgeschichte ganz kurz zurückkommen. Ich finde ganz ehrlich, das habe ich mir aber in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt, wenn ich mit jemandem rede und ich verbessere meine Meinung, ich schwöre es euch, ich freue mich einen Haxen. Ja, also ich habe Meinungen und wenn ich mit jemandem spreche und der verbessert meine Meinung, ich freue mich. Ich habe es wahnsinnig gern, wenn ich in Diskussionen mit jemandem rede, der nicht meine Meinung hat und irgendwo fange ich über seine Meinung zum Nachdenken an oder Heimweg, denke ich mir, ja, das ist interessant, das muss ich mir noch mal überlegen. Ich finde, das ist so schön, wenn ich mich, da denke ich, da spüre ich Entwicklung. Ich habe wahnsinnig Angst davor, dass ich mit den Meinungen, die ich jetzt habe, sterben gehe. Da habe ich wahnsinnig viel Angst davor. Ich möchte eigentlich, dass ich am Sterbebett 180 Grad andere Meinungen wie heute vielleicht habe. Und die sind aber noch nicht fertig durchdacht. Und ja. Das wäre eigentlich, das ist, ich finde Entwicklung so was Schönes. Und da, ich glaube, ich habe schon mal im Podcast erwähnt, aber ich glaube, das ist das Grundübel unser Bildungssystem. Weil unser Bildungssystem geht mit Rotstift über Fehler drüber. Und Fehler ist was Negatives. Und da kriegst du dann Fetzen und dann fliegst du durch und so weiter. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen auch ein, der Fehler ist dein Freund. Ich weiß, es ist sehr klischeebehaftet, aber ich finde es trotzdem, es steckt in dem was drinnen. Der Fehler ist deine einzige Entwicklungschance und den musst du lieben lernen. Und der ist spannend. Jeden Tag, den du mit Irrtum erlebst, hast du am nächsten Tag eine neue Erkenntnis. Das löst Glück aus in mir. Das löst tiefes Glück aus Erkenntnisgewinn. Und Erkenntnisgewinn entsteht nur dadurch, dass ich einen Irrtum revidieren muss. Und das gehört
von Anfang an. Also findest du, Erkenntnis kann nur durch einen Irrtum, durch Revision eines Irrtums, das heißt, man würde ausschließlich aus Fehlern lernen. Das stimmt ja nicht. Du kannst ja eben schon auch aus Erfahrung lernen. Das würde, was du gesagt hast, implizieren, dass du zuerst einmal alle Fehler machen musst.
Aber diese Erfahrung, die du gemacht hast, schau, wenn ich zum Beispiel glaube, ich kann Radl freihändig Radfahren, ja, dann mache ich die Erfahrung, dass ich es nicht kann, weil ich im Krankenhaus lande.
Genau, du könntest aber zum Beispiel auf die Mama hören, die sagt, Klaus, lass die Hände am Lenker. Ja, am Lenker. Aber
trotzdem, dass ich da freihändig Radl fahre, wenn ich es nicht kann, war ein Fehler. Und dann habe ich aus dem Fehler gelernt, ich greife nicht mehr vom Lenker.
Aber du hättest eine schönere Nase, wenn du auf die Mama gehört hättest. Weißt du,
aber da lerne ich aus einem Fehler.
Ja, ich bin der Meinung, man soll überhaupt nicht Radl fahren, aber so wie du sagst, natürlich, der Fehler ist mein Freund. Oder wie deine Frau sagt, der Fehler ist mein Mann. Aber oder unsere Frauen sagen, der Fehler sind unsere Menschen.
Oder wie deine Frau sagt, mir fehlt ein Freund.
Ja. Meine Frau sagt, mir fehlt ein Mann.
Mir fehlt ein Mann. Es gibt natürlich Erkenntnisgewinn auch aus einfachem Lernen. Also wenn ich irgendwas lerne, Fehler oder Unwissenheit sind die zwei Dinge, die mich weiterbringen. Weil wenn ich unwissend bin,
mach den Fehler, nimm das Synonym Fehleinschätzung. Was lernen heißt ja auch, oder eine anders.
Aber es gibt ja auch Dinge, von denen ich gar nichts weiß.
Was ich meine? Also, hast du noch gar keine Einschätzung. Bei manchen Dingen hast du ja keine Meinung. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Zwölf-Ton-Musik zum Beispiel. Von Zwölf-Ton-Musik habe ich überhaupt keine Ahnung.
Ich meine, es werden alle Medizinerinnen, alle Mediziner, die mich kennen und zuschauen, werden das bestätigen. In den Morgenbesprechungen war ich der nie was verstanden hat von dem, was besprochen wurde. Und ich habe es thematisiert.
Und am Abend war er auch nicht gescheiter.
Nein, aber wirklich, ganz im Ernst, ich habe jeden Morgen mich getraut zu fragen, oder oft mich getraut zu fragen, was reden wir da gerade? Und bin im Nachhinein drauf gekommen.
Was ist ein Kind? Wir reden jetzt dann von Kindern.
Lasst mich ausreden, Burschen. Nein, aber was mir draufgekommen ist, dass man zugibt, dass man was nicht verstanden hat. Wenn man zugibt, was nicht verstanden zu haben, dann hat das den Vorteil, dass andere sich auch trauen, es zuzugeben. Und ich war nie allein damit.
Ja, aber hör doch auf, du erschütterst ja das Vertrauen in die Medizin.
Nein,
alle
vier, nein, nein.
Der zuhört, stellt sich ja den ganzen Raum im AKH vor mit lauter Ärzten, die keine Ahnung haben, was sie machen.
Aber wenn du etwas nicht verstehst, das meine ich, dann steh dazu, dass du es nicht verstehst und lass es dir erklären, weil dann kannst du es lernen.
Ja.
Und diejenigen, die da sitzen und sagen, ja, aber in Wirklichkeit nichts verstehen davon, machen meiner Ansicht nach den größeren Fehler, als die, die es nicht verstehen und sagen, ich verstehe es nicht.
Die Morgenbesprechung mit den Ärzten und Oma Sasam ist eine grandvolle Vorstellung. Entschuldige, eine Frage.
Bitte? Was hast du denn nicht verstanden?
Was Anästhesie ist was genau? Was ist genau?
Nein, ich habe nie Fremdworte gesagt. Viel zu kompliziert. Was? Ich habe gesagt, was dieser Schlafen?
Entschuldige, meine Frage. Die schreien bei mir alle so während der Operation. Was ist da?
Ja. Ja, es ist ja, naja, wer hat recht?
Schau, der Fehler ist natürlich der normale Vorgang eigentlich. Ich weiß nicht, wie viele Fehler wir am Tag machen, wo wir, also wenn du dir überlegst, was du an diesem Tag gemacht hast, ist sicher die Hälfte davon, hättest du lieber nicht, also etwas zu viel geraucht, gegessen, zu wenig bewegt, solche Sachen, wieder nicht die Bücher aufgeräumt, wieder nicht das erledigt, diesen Brief nicht, das E-Mail noch nicht beantwortet. Also,
ich glaube, ja, das ist Verschieberitis.
Ja, das ist Verschieberei.
Das ist nicht ein
Aber das ist ein Fehler. Kernfehler. Das ist nicht ein Fehler, dass man alles verschiebt.
Ja, das ist, ja. Das ist auch die Fähigkeit zu Genussaufschub. Manche Sachen, die man gern hat, kann man ja dann oft nicht verschieben. Die muss man dann sofort machen. Und manche Sachen, die man nicht so gern hat, verschiebt man lieber. Das ist, glaube ich, menschlich.
Ja, da sind wir jetzt beim, ich habe jetzt gerade ein Buch gelesen, darf ich das kurz reinbringen, über das denke ich total viel nach, das ist vom Hartmut Rosa, das heißt Unverfügbarkeit. Ja. Der Gedanke ist folgend, kennst du das Buch?
Den Titel kenne ich schon, noch nicht gelesen.
Ja, großartig, finde ich. Also es ist kurz, aber es ist gut. Und diese Gedanke finde ich so interessant, über den denke ich wirklich viel nach, dass wir den Reiz des Lebens langsam verlieren, weil wir die Dinge alle verfügbar machen, ne? Wenn du heutzutage ein Buch lesen willst, musst du gar nicht mehr warten, lässt es dir von Kindl runter. Möchtest du jemanden anrufen, wir müssen noch mühsam zur Telefonzelle hatschen. Heute rufst du einfach Handy, anrufen, los geht das Gespräch. Ist ein Wunder, dass die Kinder überhaupt noch auf Christkind warten können, weil wir haben diesen Sofortismus und möchten das eigentlich gleich haben. Ja? Und er beschreibt dann, was ist das Gegenteil von der Verfügbarkeit, die Unverfügbarkeit, die wir eigentlich sehr mögen. Und zwei Beispiele dazu. Eines ist die Katze. Eine Katze ist unverfügbar. Am Montag lässt sie sich streicheln, am Dienstag nicht. Das finden wir an Katzen spannend. Wir mögen das an der Katze, weil...
Meine Frau ist eine Katze.
Ja, fast jede
Frau. Ich bin mit einer Katze verheiratet.
In meinem Leben war, glaube ich, jede Frau leider Katze. Karne war ein Hund und da ist...
Montag lässt sie sich streicheln, am Dienstag nicht.
Ja, so, und das zweite, das Beispiel ist auch sehr schön, ist der Schnee. Schnee ist unverfügbar. Er kommt, wann er will, er geht, wann er will. Da schreibt er sehr schön, du nimmst ihn in die Hand und der zerrinnt. Da schreibt er sehr schön in dem Buch, früher als Kind wollte er ihn schnell ins Gefrierfach reinlegen, den Schnee in der Hoffnung zu konservieren, aber das gelingt nicht. Das wird dann, ist dann kein Schnee mehr. Das heißt, der Schnee, wir versuchen mit Schneekanonen Schnee zu simulieren, aber jeder, der über Schneekanonen Schnee gefahren ist, einmal, das ist kein Schnee, das ist irgendwas, was Schnee, ist trauriger Schnee.
Jeder, der über Schneekanonen gefahren ist, weiß, dass Schnee besser ist.
Aber, genau. Aber jeder und Schnee ist sowas ganz Spannendes. Die Leute freuen sich über Schnee, wahrscheinlich, weil er schwer steuerbar ist. Und genauso wie die Katze. Und trotzdem leben wir in einer Welt, obwohl wir das Unverfügbare mögen. Jetzt bin ich gleich fertig mit dem Gedanken, den ich mir komplett von ihm gestohlen habe. Obwohl wir das Unverfügbare mögen und schätzen, machen wir alles verfügbar. Amazon Super Prime, am Vormittag bestellst du was, am Nachmittag hast du es in der Hand. In der Videothek, früher bist du in die Videothek gegangen, mühsam Film, DVDs bestellen, heutzutage Netflix. Es ist alles sofort, ja. Die Leute auf Tinder haben jetzt am 7 Uhr Schluss auf Geschlechtsverkehr und um 7.30 Uhr findet der statt.
Und wie heißt das? Wo ist das?
Was?
Ja, aber ja, es ist nicht alles schlecht.
Ja. Was hältst du von dem Gedanken?
Ich finde diesen Gedanken absolut richtig. Ich finde diesen Gedanken einerseits sehr zukunftsweisend, weil ich glaube, dass es wieder in die Richtung gehen wird, dass man sozusagen kuratiert. Ich habe ein Buch gelesen vor längerer Zeit, das heißt Curation. Das beschäftigt sich genau mit dem folgenden Problem. Also früher ist es so, dass eben ich gehe in die Buchhandlung und frage den Buchhändler, es gibt kein Internet und gar nichts, also wie in unserer Jugend oder auch noch im frühen Erwachsenenalter, bis Mitte 20 ungefähr, musste ich in die Buchhandlung gehen und fragen, Herrn, ich habe gelesen am Buch, dass da, ich weiß es nicht, Schiller hat irgendeinen Brief geschrieben an den so und so. Gibt's die Briefe vom Schiller? Gibt's? Ja, warten Sie, da muss ich im Katalog nachschauen. Das heißt, kuratiert hat für mich sozusagen, ich bin in den Buchhandel gegangen und der Buchhändler hat für mich kuratiert. Der hat für mich ausgesucht, wovon er glaubt, was mich interessieren könnte. Durch die Verfügbarkeit sind wir die Kuratoren unseres eigenen Interesses und unseres eigenen Lebens geworden. Wir müssen selbst jetzt kuratieren und aussortieren, was von diesen ganzen Dingen, die hier stehen, interessiert mich eigentlich. Ja?
Aber es machen auch die Algorithmen. Den Kurator sind die Algorithmen im Online.
Sind auch natürlich die Algorithmen, ja. Wobei
Herr
die
Müller, Algorithmen. Herr Müller, Sie brauchen eine Blinddarmoperation, aber der Herr Eckel hat gesagt, es soll nicht alles verfügbar sein, somit Sie fühlen sich gleich viel wohler. Außerdem weiß ich nicht, was Anästhesie heißt. Alles Gute, wiederhören.
Aber entschuldige, wenn ich da ein Beispiel noch einwerfe, wo ich diese Verfügbarkeit, ich habe gedacht, Musik zum Beispiel. Warum ist Musik heute kaum was wert? Weil du sie dauernd hast. Du hast sie im Supermarkt, du hast sie in der Straßenbahn bedudelt, du hast sie im Fahrstuhl, wirst du bedudelt.
Hast du sie in der Straßenbahn?
Ja, in Straßenbahn gibt es auch schon. Ich habe jetzt einmal irgendwo ein Gläser, ein Bayer, ich weiß nicht, wie der genau heißt, vergessen Namen, 1771, der wollte aus München zu einem Mozart-Konzert, wollte irgendeine Sonate von Mozart hören, von München nach Salzburg. Und hat geschrieben, der ist dann mit der Kutsche hingefahren. 2 Tage hast du gebraucht für die Kutsche. München, Salzburg, 17, schlag mich dort, 1773, ja. Und wurde dann während der Reise, gab es 4-mal Unwetter, 5-mal Achsenbruch und 1-mal ausgeraubt von Räubern. Also ich habe dann überlegt, der sitzt dann noch völlig zerfledert mit der Eintrittskarte. Ja.
Wunderbares Spiel.
Ja.
Aber glücklich.
Und ich habe dann überlegt, der Mozart spielt noch ein Wiegenlied und ist ja gleich eingeschlafen, hat er gar nichts mitgekriegt. Und wir heutzutage scrollen uns durch Spotify und ich drücke bitte Mozart Sonate Nummer 16 und habe jetzt nicht den gleichen Musikgenuss, aber habe die Sonate für mich abrufbar. Binnen 250 Jahren ist das keine 48-Stunden-Reise, sondern einmal mit Daumen über die Play. Und diese Verfügbarkeit ist großartig, irgendwie fühlt sich's cool an, aber irgendwann merke ich, die Wertigkeit sinkt diametral mit der Verfügbarkeit. Das ist für mich das darf man nicht unterschätzen, finde ich. Deswegen ist Musik gar nichts mehr wert. Es ist ja, also gar nichts mehr, es ist ein großer Begriff, aber es gibt einfach viel zu viel Musik. Du brauchst eigentlich gar keine Musik mehr machen. Es ist alles fertig auskomponiert. Es gibt, ich glaube, keine 4000 Menschen könnten Spotify fertig hören, auch wenn sie sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen. Es ist, aber damit wird man überfrachtet und es verliert den Reiz. Aber wenn du sagst, du musst zu einem Konzert, stell dir mal vor, du würdest zu einem Konzert noch mit der Kutsche reisen. Das wäre...
Na, Klaus, aber du hast einen wunderschönen Bogen zum Anfang des Podcasts gespannt, nämlich zu der Verfügbarkeit des Auftritts. Und der war eben nicht mehr so selbstverständlich, dass er plötzlich allen viel mehr Spaß macht, weil diese Verfügbarkeit, naja, sicher, ich meine, bei dir, Klaus, natürlich ist es sowieso nicht wirklich verfügbar, aber ich meine, bei anderen. Und das ist natürlich schon was sehr Besonderes, wenn jetzt Theater oder Kabarett stattfinden kann. Und ich glaube, das dürfen wir.
Entschuldige, Oma, ich glaube aber, der Nia installiert sich gerade Tinder nebenbei.
Ich glaube auch, ja. Er wischt schon.
Weil er hat das mit der halben Stunde Geschlechtsverkehr sehr ernst genommen.
Ja, eben. Und ich habe gerade ein Match mit Nia. Hey!
Was machst du da gerade neben?
Oh. Das ist übrigens die Nummer 16.
Ja. Ja, wunderschön.
Ist das nicht die Sonata Facile?
Was?
Ist das nicht die Sonata Facile von Mozart? Facile, wie sagt man? KCC-Koku.
Facile, ja, einfach, ja.
Zu dem Streitgespräch hatte ich noch einen Gedanken.
Der Typ hat das nur einmal gehört in seinem Leben. Das hat ihn total bewegt und er hat sich gedacht, das ist die schönste Musik, die ich jemals gehört habe. Und danach ein Konzert, da ging er dann zum Mozart und hat gesagt, entschuldigen Sie, Herr Mozart, kann ich bitte? Und der Mozart war schon so angesoffen, ja, nein, ich habe jetzt keine Zeit. ich muss auf Tinder. Und dann ist er dann nach Hause gefahren und hat die Musik nie wieder gehört.
Ja, das ist das Arge. Er hört sie nur einmal.
Aber muss der ein Glücksgefühl so?
Ja.
Du musst dir überlegen, du bist den ganzen Tag im musikfreien Raum. Dein ganzes Leben ist.
Ja, das stimmt nicht ganz. Die Menschen haben damals ja selbst Musik
gesungen. Ja, stimmt, ja.
Also,
stimmt.
Aber so wie heute jeder einen Computer hat, hatte damals tatsächlich fast jeder ein Instrument. Auch die Bauern, auch die einfachen Leute. Und die konnten auch alle Noten lesen. Die Menschen haben das musikalische Können und Wissen der Menschen war enorm hoch. Also er konnte sich die Noten bestellen. Er hat dann wahrscheinlich einen Brief geschrieben an den Herausgeber der Noten von Mozart und hat die Sonate Nummer 16 sich schicken lassen nach München und hat es dann am Klavier selber probiert.
Ja. Aber da wird es natürlich auch regionale Pianisten gegeben haben, die solche Stücke gespielt haben. Es wird ja nicht nur überregional weit entfernte Konzerte gegeben haben.
Ich glaube, mit der Veröffentlichung der Noten schon, aber sonst war es so, dass es gibt gewisse Konzerte, die wurden nie veröffentlicht. Die hat der Mozart immer, also so wie unser Soloprogramm eigentlich. Der Mozart ist mit seiner Musik so herumgefahren, wie wir mit unseren Solos.
Ja.
Und unsere Solos sind ja auch nicht so, dass in München jemand unsere Sachen spielt, weil wir nicht hinfahren wollen.
Glaubst du, hat der Mozart auch erlebt? Früher war er besser?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja, auch schlechte Kritiken, also Leute auch nicht gemocht Sachen, weil sie...
Ja, viel überlegt hat er sich nicht.
Also dafür hat er sich nicht überlegt. Das ist Schaß eigentlich.
Der hat nicht gesagt, alle am Masken, sondern alle am Perücken aufgehabt. Das hat sich nicht so viel verändert.
Nein, aber ich Perückenpflicht. Das war damals die Perücke.
Der Perückenpflicht, alle am Perückenpflicht.
Der FFP2-Perücke.
FFP4-Perücke, ja.
FFP4-Perücke ist auch sehr schön. Freunde, wie weit sind wir heute schon mit
unserem Podcast? Also ich glaube, 46 Minuten.
Ja, Wahnsinn. Also ich glaube,
deine Aufgabe ist abzumoderieren.
Aber ja. Macht es, na gut, dann moderiere ich ab. Haben wir noch was Tröstendes?
Ich habe schon lange nicht mehr.
Ich hab eine Kleinigkeit.
Ich habe was Tröstendes.
Sag mir bitte.
Es wird schon Werner mitteilen.
Sehr schön.
Das Tröstende ist, dass der nächste Lockdown sicher bis März dauert.
Ja.
Und wir halt jede Woche unseren Podcast haben.
Ich habe was Tröstendes für den Dümmeren in einem Streitgespräch, weil der Gescheitere ist auf lange Sicht der größte Trottel, weil er nie was dazugelernt hat.
Das ist schön.
Das ist schön. Wir haben keinen Titel für den heutigen Podcast.
Doch, Unwissenheit schützt nicht vor Meinung.
Ah, ja. Richtig. Unwissenheit schützt vor Meinung nicht. Meine Damen und Herren, das war der heutige Podcast Unwissenheit schützt vor Meinung nicht. Es verabschieden sich ganz herzlich.
Entschuldige. Es war der Podcast Alles außer Corona.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war der heutige Podcast Alles außer Corona mit dem Titel Unwissenheit schützt vor Meinung nicht. Es verabschieden sich ganz herzlich Michael Niavarani.
Ich wünsche noch einen wunderschönen guten Morgen.
Klaus Eckel.
Prost.
Schönen Abend.
Und Oma Sasam. Alles Gute.
Alles Gute.